möchte uns Gottes Wort lesen aus dem Hebräerbrief. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Es geht weiter mit dem Buch Exodus. Heute mit dem Thema von der Sehnsucht, frei zu werden und frei zu sein. Der Begriff Exodus, der hat ja gerade Hochkonjunktur. In verschiedenen Kontexten taucht er immer wieder auf. Etwa wenn es heißt, das Land leidet unter einem Exodus der Akademiker oder der massenhafte Flucht der Syrer aus ihrem Land während des Bürgerkriegs ist ein Exodus. Es gibt Kulturhistoriker, die sagen, dass der Exodus europäischer Musiker in die USA nach 1933 wahrscheinlich der größte Talenttransfer der Weltgeschichte gewesen ist. Oder der Exodus in unserem Land, an den wir auch in dieser Woche erinnert wurden, von Ost nach West, 1989 nach dem Fall der Mauer. Er hat viele Ostbürger in den Westen gespült. Fasziniert hat schon viele der Gedanke, auszusteigen, auszuziehen, aus dem alten Leben alles hinter sich zu lassen, wenn das Leben sich festgefressen hat, wenn Beziehungen nur noch zu Reibungen und Streit führen, dann ist der Gedanke da, ich muss hier raus. Und ich glaube, das Gefühl, ich muss aussteigen, ich muss mal hier raus, das kennt jeder von uns. Wie hatten sich die Israeliten danach gesehnt, nach der Freiheit rauszukommen aus Ägypten, wo ihr Leben nicht viel zählte, wo sie nur billige Arbeitskräfte waren, rauszugehen aus dem, was mich festhält, über die Grenze gehen. Wo möchtest du das? Was ist die eine Sache, von der du sagst, ja, wenn ich das hinter mir lassen könnte, dann wäre ich frei. Die Sehnsucht, frei zu werden und frei zu sein, das sind zwei hart umkämpfte Wirklichkeiten in unserem Leben, aber auch in unserem Land, in unserer Welt. Und wahrscheinlich weißt du nur zu gut, wovon ich rede, was da in uns kämpft, frei zu sein von negativen und depressiven Gedanken, von Halbwahrheiten und Lügen, in die ich mich verstrickt habe, frei zu sein von Ängsten und Sorgen, die ich mir mache, von Zwängen und Fremdbestimmung oder von Süchten und selbstzerstörerischen Gewohnheiten. Wie zermürbend und beschwerlich der Weg in die Freiheit sein kann, das ahnte von den Israeliten wohl kaum einer. Wie oft hatten sie gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt brechen wir auf. Nach jeder Plage versprach der Pharao, das Volk ziehen zu lassen. Und als Mose und Aaron vor ihn treten, um ihre Bitte vorzubringen, lass mein Volk ziehen, da wird deutlich, dass nicht mehr der Pharao die entscheidenden Befehle gibt und hier die Forderungen stellt, sondern Jahwe, der lebendige Gott. Und Marc Chagall hat das auch so gemalt. Er malt den Pharao oben rechts im Bild, ganz klein und kümmerlich. So ein kleines, degradiertes Persönchen. Da sitzt er und spürt, dass er die Dinge und Geschehnisse nicht mehr in der Hand hat. Und so spart sich der Chagall auch den Goldglanz auf seiner Krone und legt diesen stattdessen auf das Gesicht von Mose und macht damit klar, er ist hier der Erwählte und nicht der Pharao. Und jedes Mal, wenn die Plage vorbei war, da änderte der Pharao wieder seine Meinung. Wieder und wieder schob sich dieser Aufbruch in die Freiheit hinaus. Aber ist das nicht auch oft in unserem Leben so? Wenn sich unsere Lage wieder etwas verbessert, wenn der Druck raus ist, dann sagen wir, ach lieber Gott, die Sache mit dir, die überlege ich mir jetzt doch nochmal. So schlecht sind die alten Verhältnisse ja auch nicht. Und so schieben wir manchen Aufbruch in unserem Leben immer wieder von uns her. Sobald der Druck raus ist, vergessen wir, was wir eigentlich vorhatten. Aber dann überschlagen sich die Ereignisse nach der 10. Plage, bei dem alle Erstgeborenen der Ägypter umkamen und die Familien Furchtbares durchmachen. Da wurden sie regelrecht aus Ägypten hinausgetrieben. Mit einem Mal waren sie frei. Und der Durchzug durch das Schilfmeer, der markiert die Wende. Dieser Durchzug trennt sie von ihren Feinden und Verfolgern. Und sicherlich dachten viele, als sie aus Ägypten auszogen, das ist jetzt das Ende der Repressalien und Demütigungen und Entbehrungen. Doch der Endpunkt der Sklaverei war gleichzeitig der Anfang einer langen und harten Teststrecke für die Freiheit. Frei zu werden und frei zu sein, frei zu leben, das sind zwei anstrengende Prozesse, die uns viel abverlangen. Mit plötzlichen Veränderungen, da beginnen nicht selten Probleme. Wenn mir Freiheiten zugestanden werden, dann muss ich lernen, damit umzugehen. Das braucht seine Zeit. Auch in der Freiheit gibt es Schwierigkeiten. Und davon berichtet der Text, den wir jetzt lesen aus Exodus 17, die ersten 7 Verse. Die Israeliten brachen aus der Wüste Sin auf und zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Als sie in Rephidim ihr Lager aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose bittere Vorwürfe und verlangten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, warum beschwert ihr euch bei mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst und sie klagten Mose an, warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Herden hier verdursten lassen? Da rief Mose zum Herrn, was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr antwortete, rufe einige von den Sippenoberhäuptern Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm dabei den Stab in die Hand, mit dem du in den Nil geschlagen hast. Du wirst sehen, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und dort vor dir auf einem Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an diesen Felsen, dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der 7 Oberhäupter von Israel tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Er nannte diesen Ort Massa und Meriba, Herausforderung und Vorwurf, weil die Israeliten dort dem Herrn Vorwürfe gemacht hatten und ihn herausgefordert hatten. Denn sie hatten gefragt, kümmert sich der Herr um uns oder nicht? Interessant, ja? Die ganze Geschichte mündet in dieser Frage, kümmert sich der Herr um uns oder nicht? Wie konnten sie überhaupt so eine Frage stellen? Gott hatte sich doch gekümmert. Er hatte den Mose geschickt, hatte ihm den Aaron an die Seite gestellt. Er hatte den Ägyptern all diese Plagen geschickt und sie endgültig aus dem Land ausziehen zu lassen. Und jetzt diese Frage, kümmert sich der Herr um uns oder nicht? Kümmert sich Gott um mich oder nicht? Ist das nicht auch oft unsere Frage? Obwohl wir vielleicht gerade erfahren haben, dass er uns aus einer schwierigen Situation herausgeholt hat, trotz dass er uns den Weg schon oft geebnet hat. Wie kommt es dazu, dass wir diese Frage, kümmert sich Gott um mich, immer wieder stellen? Bei den Israeliten waren es die Hitze und der Durst. Wenn es hitzig und heftig in unserem Alltag wird, wenn wir ins Schwitzen kommen und mit jeder Faser unserer Existenz spüren, mein Lebensdurst wird gar nicht gestillt, dann stellen wir uns die Frage, kümmert sich Gott wirklich um mich? Es sind unsere Existenzängste, unsere Sorgen, unsere Verletzungen, Verluste, die wir hinnehmen müssen, die diese Frage hochkommen lassen. kümmert sich Gott eigentlich um mich? Hitze und Durst quälten die Leute. Sie hatten kein Wasser und in der Wüste brauchst du viel davon, ständig. Mose hatte das Volk in die Freiheit geführt, doch er war nicht der allseits umjubelte Befreier. Im Gegenteil, als die Schwierigkeiten bei der Wüstenexkursion hochkamen, da wurde ihm die Schuld in die Schuhe geschoben. Mose stand im Zentrum der Kritik. Viele von euch, die als verantwortliche Männer und Frauen im Beruf stehen, die wissen, wie sich das anfühlt. Wenn man für ein Dilemma oder ein Problem verantwortlich gemacht wird oder kritisiert wird, das man weder verursacht hat, noch verhindern konnte. Schonungslos wurde der Mose für die Misere verantwortlich gemacht. Der Traum von der Freiheit war in sengender Hitze dahingeschmolzen. Sie waren es nicht gewohnt, so herumzuziehen in der Wüste. Und darum war auch ein Rhythmus zwischen Unterwegssein und Rasten wichtig fürs Überleben. Gott selbst, so wird in Vers 1 gesagt, bestimmte ihre Rute und den Takt. Sie zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Es ist wichtig, einen Rhythmus zu finden, auch im geistlichen Leben. Wenn du nur gibst, aber nicht mehr auftankst, dann bist du irgendwann verdurstet. Dann kannst du nichts mehr geben, dann bist du wie ein trockener Schwamm. Fast 3 Monate waren sie inzwischen unterwegs. Es ging immer weiter in den Süden, entlang des Golfes von Suez. Refidim, das war der letzte Stopp vor dem Berg Sinai. Und das Kritische an diesem Rastplatz war, dort gab es kein Wasser. Keine erreichbare Oase in der Nähe. Also war es doch ein Unding, hier Halt zu machen, in dieser Öde. Und da machten sie Mose bittere Vorwürfe. Kennen wir das? Wenn wir am Tiefpunkt sind, dann wird aus der Klage leicht eine Anklage. Dann eskaliert die Situation. Ausgedörrt waren sie, der Durst quälte sie, Angst kam hoch und dann verschärfte sich der Ton. Wie in unseren Beziehungen. Wenn wir am Tiefpunkt sind, dann eskaliert es, dann kommt Streit auf, bittere Vorwürfe werden dem anderen an den Kopf geschleudert. Sie provozieren den Mose. Gib uns Wasser zu trinken. Hey Mose, du bist verantwortlich, dass wir hier jetzt verdursten. Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Wenn es nicht läuft, wenn wir im Defizit sind, auch geistlich gesehen, dann provozieren wir gerne andere. Und Mose hält dagegen. Er zeigt, gegen wen sich ihre Kritik in Wirklichkeit richtet. Er sagt, warum beschwert ihr euch bei mir? Mit eurer Haltung stellt ihr Gott auf die Probe. Ihr stellt die souveräne Fürsorge Gottes in Frage, die ihr bisher jeden Tag erfahren habt. Aber die Geschichte läuft aus dem Ruder, da steigt Wut in ihnen hoch und dann wird eine unglaubliche Frage gestellt. Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Mose, warum überhaupt? Unsere Kinder, unsere Herden verdursten. Wir können sehr schnell die Wahrheiten und Realitäten verdrängen, die uns an den Punkt geführt haben, an dem wir jetzt stehen. Und ich glaube, wir sind manchmal ohne Konkurrenz, was die Fähigkeit angeht, solche absurden und unmöglichen Fragen zu stellen. Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Wenn es ans Eingemachte geht, dann sind wir Meister der Vorwürfe. Dann wird schnell ein Schuldiger gefunden. Dann wagen wir es, Fragen zu stellen, die wir vorher selbst für ziemlich lausig und abwegig gehalten haben. Heftige und bittere Vorwürfe musste sich Mose anhören. Und das war ja nicht das erste Mal. Das war ja nicht die eine traurige Ausnahme. Da hätte man ja sagen können, naja gut, in der Hitze und mit dem Durst, da sind sie halt jetzt ein bisschen ausgerastet. Nein, das war andauernd so. Das war ihre Art, wie sie in der Freiheit mit Problemen umgingen. Und das Buch Exodus markiert diese permanente Haltung mit dem Wort Murren. Und das Wort bezeichnet eine tiefe Unzufriedenheit, ein Nörgeln, sich beschweren, etwas vorwerfen. Und daher gab man diesem Ort den Namen Meribah, was Vorwurf heißt. Und das Murren war so heftig, dass dieses unrühmliche Ereignis noch 4-mal in der Bibel erwähnt wird. Ich habe eben aus dem Hebräerbrief die Stelle vorgelesen. Und auch in dem Psalmen finden wir 2 Stellen, da heißt es, in Meribah prüfte ich dein Vertrauen zu mir, als es dort in der Wüste kein Wasser mehr gab. Interessant, nicht? Gott sagt, ich wollte dein Vertrauen zu mir prüfen. Und in Hebräer 3 wird damit die Warnung verbunden, unsere Herzen nicht zu verhärten, wie die Israeliten es in dieser Situation getan haben. Warum werden unsere Herzen eigentlich hart? Weil wir Gott Vorwürfe machen, wenn er unser Vertrauen prüft. Gott prüft dein Vertrauen, wenn es hitzig und heftig wird im Alltag, in deiner Ehe, an deiner Arbeitsstelle, und er warnt dich davor, dein Herz zu verhärten. Ja, am Tiefpunkt, da werden wir leicht sarkastisch und gemein. Da sparen wir nicht mit verletzenden Worten. Da sind wir ungehalten und voller Vorwürfe. Und Mose, dieser arme Kerl, der bekommt es voll ab. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Willst du uns mit unseren Kindern und Herden verdursten lassen? Mensch Mose, warum setzt du unsere Zukunft aufs Spiel? Was fällt dir denn ein? Das Volk rebelliert. Es begehrt auf, es zweifelt, es lief nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Vom gelobten Land war nichts zu sehen. Wenn es in unserem Leben ganz anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe, dann stehe ich als Christ vor einer Grundsatzentscheidung. Murre ich? Rebelliere ich? Klage ich an? Verhärte ich mein Herz? Oder vertraue ich darauf, dass sich einer kümmert? In der vergangenen Woche hat mir ein Freund erzählt, dass er gerade neu lernen muss, zu vertrauen. Vor 2 Wochen hatte seine Frau eine Fehlgeburt, ihr erstes Kind, auf das sie sich so gefreut hatten, kam tot zur Welt. Und dazu kommt sein Bruder, der nach einem schweren Motorradunfall seit Wochen im Koma liegt. Im Grunde stehen wir im Leben immer vor dieser Entscheidung: murren, rebellieren oder vertrauen. Können wir uns vorstellen, wie der Mose sich gefühlt hat? Wenn einen alle anklagen, dann fühlt man sich einsam, verlassen, dann langt es einem. Und vielleicht sagst du, ich kann das 100%ig nachvollziehen. Ich habe zwar nicht ein ganzes Volk am Hals, aber meine Familie, die ist genauso schlimm. In ihren Augen bin ich der Schuldige an allem, was nicht läuft. Oder du denkst, ich habe mich doch so für diese Gruppe eingesetzt und jetzt, wo es nicht läuft, dann machen die mich fertig. Ich bin bitter enttäuscht. Mose war am Tiefpunkt. In Vers 4 heißt es, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Er stand vor dieser Entscheidung, rebellieren oder vertrauen. Mose diskutiert nicht mit dem Volk, er geht nicht auf ihre Vorwürfe ein, er schreit zu Gott in seiner Verzweiflung. In seiner Einsamkeit ruft er den lebendigen Gott an. Er tut, was auch ich an persönlichen Tiefpunkten immer wieder tue. Meine Not Gott ungeschönt und ehrlich und offen vor die Füße legen. Gottes Wort sagt, rufe mich an in der Not. Ja, du darfst deine Not und Verzweiflung vor Gott herausschreien. Manchmal ist das ein Weg, um frei zu werden. Im Psalm 105 heißt es, danket dem Herrn und rufet seinen Namen an. Den Namen des Herrn anrufen, das ist eine der wichtigsten Handlungen, die dir offen steht. Und wie wichtig es ist, den Namen des Herrn anzurufen, also zum Vater oder zu Jesus Christus zu beten, das erkennen wir an einem Statement des Paulus. Er sagt, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dort steht nicht, jeder, der die Gebote des Herrn hält oder jeder, der sich zum christlichen Glauben bekennt, noch nicht einmal jeder, der getauft ist, sondern eben jeder, der den Namen des Herrn anruft. Ruf ihn an. Sprich so mit Gott, wie es dir ums Herz ist. Das ist die beste Reaktion, wenn wir am Tiefpunkt sind und kurz davor sind, manche andere kurz davor sind, uns zu steinigen. Manchmal stehen wir im Leben ganz allein. Das meinen wir. Aber wenn wir Menschen ins Vertrauen ziehen, die selbst der Gnade und Barmherzigkeit von Jesus begegnet sind, dann habe ich festgestellt, dass sie sich zu mir stellen, dass sie mittragen, dass sie mitbeten und einfach da sind. Und in solchen Momenten spüren wir, dass es einen Preis hat, das zu tun, was Gott von uns möchte. Manchmal ist der Preis die Einsamkeit, manchmal ist der Preis, die Wahrheit zu sagen, manchmal ist der Preis, einem anderen zu vergeben. Manchmal ist der Preis, geduldig zu bleiben und abzuwarten, was Gott tut. Keiner stand in so einer engen Beziehung mit Gott wie Mose. Kein Mensch hat wie er von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet, wie mit einem Freund. Und doch war niemand so allein wie er. Sein Bruder Aaron, sein engster Mitarbeiter, hat ihn im Stich gelassen, ließ sich überreden, das goldene Kalb zu designen. Und seine Schwester Miriam lehnt sich gegen ihn auf, wird zur Anführerin der Wüsten-Pegida. Sie macht Mose schlimmste Vorwürfe. Mose muss weg, ruft sie. Aaron und Mose, das Dreamteam, entzweit sich. Da machen die beiden Mose Vorwürfe wegen seiner Frau, halten ihm vor, diese Mischehe mache ihn unrein und erklären dem Volk, was dieser Mose sich überhaupt einbildet. Er ist doch nicht der Einzige, zu dem Gott redet. Zu uns redet er schließlich auch. Wir kennen auch Gottes Willen und seine Gebote. Aber Gott handelt. Gott bestraft Miriam mit einem Aussatz. Und was macht ihr Bruder? Ihr Bruder Mose tritt wieder für seine Schwester vor Gott ein. Wenn wir verdursten, wenn wir kritisiert und beschuldigt werden, wenn wir selbst nicht wirklich etwas tun können, um die Situation zu ändern, wie der Mose hier, dann ist es wichtig, dass wir uns unsere Hörfähigkeit für Gott bewahren. Herr, schenke mir ein Zeichen. Sprich zu mir, öffne mir einen Weg. Solche Menschen, die trotz Durst und Ausweglosigkeit nicht gleich umkippen und gleich wieder zurück wollen nach Ägypten, die eben nicht die Freiheit wieder gegen die Unfreiheit eintauschen, weil sie bequemer war. Solche Menschen braucht Gott. Und in Hebräer 11 heißt es, dem großen Glaubenskapitel, Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Dahin will Gott dich verändern und formen, dass du auf ihn siehst. Gott möchte, dass du nicht vergisst, was es ihn gekostet hat, dich aus Ägypten herauszuholen. Er will nicht, dass du vergisst, was es ihn gekostet hat, dir deine Schuld zu vergeben. Der einzige Weg, frei zu sein, führt oft durch die Wüste. Durch Einsamkeit, durch Bedrängnisse, durch Missverständnisse, durch Anfeindungen. Aber so sammeln wir Erfahrungen mit Gott. Durch Krisen werden wir für das neue Land zubereitet. In Eskalationen kommen wir an Punkte, wo wir darauf angewiesen sind, dass Gott handelt. Und Mose war jetzt an diesem Punkt. Er brauchte Gottes Weisung. Und er schreit zu Yahweh. Er tut das einzig Richtige und Gott reagiert. Mose soll einige der Ältesten, die wohl auch zur rebellierenden Masse gehörten, mit sich nehmen und dazu seinen Hirtenstab, mit dem er auf den Nil geschlagen hatte. Mose, steige drüben auf diesen Felsen am Horeb, da werde ich vor dir stehen. Merkwürdig, Gott selbst kommt zu Mose, er stellt sich an die Seite seines bedrängten Führers. Doch das ist Gottes Weg. Das ist Gottes Weg mit uns. Er selbst kommt in unsere Bedrängnis. Er stellt sich an unsere Seite. In Jesus kommt Gott selbst auf diese Erde und macht so deutlich, ich bin der Christus, der Fels, aus dem lebendiges Wasser strömt. Ich schaue nach dir. Ich bin mitten in deiner Not drin, in all deinen Lebensängsten. Ich bin der Gott, der da ist. Und dann befiehlt er Mose, schlag mit dem Stab an diesen Felsen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Und der Bericht betont, dass Mose dies vor den Augen der Ältesten von Israel tun soll. Sie trugen besondere Verantwortung und galten als vertrauenswürdige Männer und sie bekamen hier ihre Lektion erteilt. Ja, gerade sie hatten versagt und Mose gehorchte, er nahm seinen Stab, schlug gegen den Felsen und dann strömt Wasser hervor. Und Chagall hat das so gemalt: Man sieht, wie erleichtert die Gesichter der Hebräer sind. Eine Menschenmenge kurz vor dem Verdursten, aber kein aufgeregtes Gedränge. Im Gegenteil, anders als zu erwarten, haben die Schwachen Vortritt. Ein Kind und zwei völlig ermattete Männer, die kriechen da und sie können nicht mehr laufen. Mit letzter Kraft kommen sie zu diesem Bach. Gott sorgt für Errettung. Manche meinen, dass dieses Bild von Chagall, Wasser aus dem Felsen, gleichzeitig auch eine Vision des gelobten Land sei. Also so eine sonnendurchflutete Landschaft, lebendig, grüne Vegetation, frisches Wasser und die Gegenwart des Herrn symbolisiert in diesem Sonnenrad oben rechts. Ja, Krisen schenken uns eine Ahnung von dem besseren Land, der ewigen Heimat, machen uns offen dafür, wecken die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt. Kümmert sich Gott um mich? Vielleicht ist es auch deine Frage. Eine Frage, die dich schon zum Zweifeln und Murren geführt hat. Aber wie finden wir wieder vom Murren zum Vertrauen zurück? Von der Anklage zum Lob? Wie kann unser Durst gestillt werden? Wer in der Freiheit überleben will, der braucht lebendiges Wasser. Er braucht Jesus und sein Wort und eine lebendige Gemeinschaft, in der beides Platz hat und in der beides miteinander geteilt wird. Oben in der Bildmitte sind umrisshaft die beiden Gesetzestafeln angedeutet. Gott beschenkt sein Volk nicht nur mit lebendigem Wasser, sondern auch mit seiner Weisung. Um in Freiheit leben zu können, brauchen wir die Gebote. Wir sind auf einer Reise, jeder von uns. Manchmal geht es bei uns auch durch die Wüste. Oft können wir nicht mehr. Da sind der Durst und die Zweifel, ob das der richtige Weg war, ob dieser Weg überhaupt ein gutes Ende nimmt, ob wir das gelobte Land wohl überhaupt jemals erreichen werden. All solche Fragen, die erschöpfen uns. Wir dürsten nach Veränderung, haben uns in irgendwelchen Lebensabenteuern verrannt. Wir spüren, dass wir lebendiges Wasser, den Heiligen Geist brauchen, der uns erfrischt. Er führt uns in die Freiheit. Paulus sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit ist immer umkämpft. Denn in der Freiheit zu leben, das ist ein Prozess. Oft genug ist es ein Kampf gegen die Mächte, die uns wieder versklaven wollen. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, sagt Jesus. Ja, das stimmt. Aber oftmals muss der Sohn mich täglich und stündlich frei machen, weil ich mich wieder gefangen nehmen lasse und verrenne. Freiheit gibt es nicht ohne Wahrheit. Wahrheit befreit, weil sie in Frage gestellt, diskutiert, überprüft und verfeinert werden kann. Und darum hat Gott uns sein Wort gegeben und seinen Geist. Der Begriff Freiheit schließt in der Bibel die Treue, die Zuverlässigkeit und die Vertrauenswürdigkeit mit ein. Die Erkenntnis der Wahrheit, die kann in unserem Leben von außen kommen. Durch ein Wort, durch ein Ereignis, durch einen Menschen, der mit mir spricht, durch meine eigene Nullpunkterfahrung. Aber die zwingende Wirkung der Wahrheit, die kommt von innen. Wenn du sie als ein Wahrheitssucher in dein Herz aufnimmst und es nicht verhärtest, wenn du den Namen des Herrn anrufst. Wir brauchen wie das Volk in der Wüste damals Wasser, den Heiligen Geist, der uns in die Freiheit führt und erfrischt. Und wir brauchen das aufbauende und uns Orientierung gebende Wort Gottes. Ich wünsche dir beides, wenn es gerade durch die Wüste geht, wenn es gerade richtig hitzig und durstig bei dir geworden ist, wenn die Frage wieder hochkommt, kümmert sich Gott eigentlich um mich? Amen.